Willkommen zu dieser 222. Ausgabe von Europe Calling. In Deutsch heißt das Schnapszahl. Ganz besonders begrüßen möchte ich unsere heutigen Gäste, die hier schon seht und die ich gleich noch genauer vorstelle. Ihr seht ja auch schon Alexandra. Gese, wundert euch nicht, wenn sie gleich rausspringt. Sie muss nämlich noch im Europaparlament gleich reden und kommt dann wieder zu uns rein. Und dann erzählt sie uns gleich selber, über was sie da geredet hat. Das passt nämlich auch sehr gut zu dem Thema heute. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf heute Abend wie immer moderieren. Bevor wir loslegen, ein paar kurze Hausmitteilungen. Wir sprechen heute einen Mix aus Deutsch und Englisch und damit das alle verstehen, haben wir heute wieder zwei wunderbare Dolmetscherinnen. Die Dolmetschfunktion findet ihr unter dem kleinen Globus in der Kontrollleiste. So, now in English, for everyone who just didn't get what I say in German, welcome to this 222nd Europe Calling webinar. Today we will speak a mix of German and English. Should you need help with that, you can check out the little globe in the control panel and choose English or German, but in your case, English. Gehe ich wieder zurück auf Deutsch und zeige euch jetzt auf der eingeblendeten Folie, wie es heute Abend ablaufen wird. Und zwar fangen wir an mit den zwei Präsentationen. Einmal vom Przemek Krabowicz von dem University College Dublin und University Massachusetts in Amherst und dann Karin Kohn, Executive Director vom Center for AI and Digital Humanism. Also zweimal eine richtig kleine Vorlesung. Wir werden heute viel lernen und dann, wenn Alexandra Gese wieder aus dem Plenarsaal wieder bei uns ist, dann machen wir noch eine politische Reaktion und schauen nach vorne und sprechen darüber, was man politisch tun kann und sollte. Und dann haben wir am Ende auch noch viel Zeit für eure Fragen. Und wie immer könnt ihr bei Europe Calling eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Wir haben heute über 2500 Anmeldungen. Das heißt, wir brauchen eure Hilfe dabei, die wichtigsten Fragen auszuwählen. Das macht ihr mit einem Daumen hoch im Fragentool. Link dazu kommt auch gleich noch in den Chat und den QR-Code seht ihr hier wie immer auch auf der Folie. Und wie immer bei Eurocalling auch, wird das aufgezeichnet und nachher als Podcast auf YouTube online gestellt. Beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Das war aber schon alles zu den Hausmitteilungen und es geht jetzt wirklich los mit unserer ersten kleinen Vorlesung von Przemek Krabowicz, Assistant Professor of Computer Science at University College Dublin in Irland und Adjunct Professor, ich würde mal sagen, außerplanischer Professor im Deutschen of Computer Science an der University of Massachusetts in Amherst in den USA. Er leitet unter anderem das Sims Lab und Sims steht für sozial intelligente Medien und Systeme, also heute unser Thema. Und er ist vor allem hier, weil er mit einer großen Studie in den letzten Wochen, gerade seitdem Elon Musk so eine große Rolle gespielt hat, viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und er schreibt darüber auch sehr gut verständlich, wie ich finde, auf dem Blog Uncommon Good. Lieber Przemek, wir sind schon sehr gespannt und du bist dran.
Hello everyone, this is
Ja, hallo.
my pleasure to be here
Es ist mir eine Freude,
again.
Hier sein zu
I'm
dürfen.
super excited about the discussions we'll
Und
have
ich freue
here.
mich sehr auf das Gespräch, das wir hier führen werden.
This study that I'm about to present
Ja, wir haben
in
diese
the
Studie
literature
durchgeführt. Und zwar
ZDF
in Zusammenarbeit
the
mit dem
German
ZDF.
public TV channel. And
Und diese Studie werde ich auch gleich präsentieren.
broadcast they aired it in the week of the election
Und in der Woche der Wahl
2025
wurde das
then
auch
they
ausgestrahlt.
recently I think 10 days ago they developed an
Und vor
update of
etwa
that
10
video.
Tagen haben sie eine
And
aktualisierte
I
Version
started
dieses Videos
studying right at the
herausgegeben.
beginning of that video first.
Und
Is that the
werden wir
plan? I
dieses
think there's a
Video
presentation I
jetzt
have
zunächst einmal
a few minutes
abspielen, würde
ago
ich
and
vorschlagen.
just about
Und
7 minutes
danach mache
ago.
ich weiter mit weiteren Details zu meiner Studie.
So the idea is to
Meinungsfreiheit. Elon Musk sieht sich und seine Plattform X als Vorkämpfer.
Freedom of speech is the bedrock of democracy.
There must also be freedom of speech such that the people know what the truth is.
If speech is constrained in a fundamental way, you just can't expect people to make the right decision.
Musks lautester Mitstreiter ist
US-Vizepräsident J.D. Vance.
In Washington, there is a new sheriff in town. And what I worry about is the threat from within. Free speech, I fear, is in retreat.
Die Trump-Regierung und die Tech-Bosse, sie kämpfen gemeinsam. Gegen Digitalgesetze der EU, für Meinungsfreiheit, wie Musk sie mag. Doch wie weit geht die Freiheit auf X? Wir fragen die Nutzer.
Also ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn da Falschinformationen sind, weil es dann jeder freier ausdrücken kann.
Also ich finde, Meinungsfreiheit ist natürlich wichtig, aber Hass und Hetze ist ja nicht unbedingt eine Meinung.
Vor der Bundestagswahl machen wir den Versuch. Hält X sein Versprechen, neutral zu sein? Zwei Puppen stehen für zwei neue Accounts. Sie folgen 64 Politikern, 8 aus jeder Partei im Bundestag. Aber sie lesen, liken und kommentieren nichts, bleiben für den Algorithmus von X also Nutzer ohne Eigenschaften. Bei der Datenanalyse hilft Przemysław Grabowicz, der mit seinem Team im irischen Dublin soziale Plattformen untersucht.
Our goal was to understand whether X is politically impartial. So what we did is we set up a couple of accounts, and then throughout January, we every half an hour we opened newsfeed on X.
X bietet zwei Leseansichten, einen Folge ich Feed und einen Für dich Feed. Der erste ist die Auswahl des Nutzers. Der zweite ist die Empfehlung von X. Wir vergleichen. Politiker aus Parteien der Mitte posten mehr oder ähnlich viel wie die AfD. Aber X empfiehlt Inhalte von SPD, Grünen, FDP und CDU seltener. Inhalte der AfD empfiehlt X dagegen mehr als doppelt so oft. Und die des BSW mehr als 6-mal häufiger als ihr Anteil an Posts in unserer Stichprobe. Warum werden mehr Tweets an den Rändern angezeigt? Interaktionen, also zum Beispiel die Likes allein, sind es nicht.
If you look at SPD and Greens, for instance, you see them obtaining per tweet on average similar numbers of engagements. Nevertheless, they don't appear as often in the feeds.
Wir konfrontieren X mit dem Ergebnis. Am EU-Sitz der Firma, ebenfalls in Dublin, erhalten wir keine Reaktion. Im deutschen Wahlkampf mischte Musk auch ganz persönlich mit. Wie neutral kann dann seine Plattform sein? Im Januar empfiehlt X unseren Puppen eine Kandidatin besonders häufig, Alice Weidel. Und die Tweets von Elon Musk sehen die beiden Nutzer am häufigsten, obwohl sie ihm gar nicht folgen. Doch was Musk retweetet, erhält auch seine Reichweite. Alice Weidel erreichte dann 10 bis 15 Millionen Nutzer, statt wie sonst im Schnitt unter einer Million. Merz, Scholz und Habeck erhielten im Wahlkampf keinen solchen Boost von Musk. War das noch Meinungsfreiheit oder ein Risiko für die Demokratie? Rückblick 2022. EU-Kommissar Thierry Breton reist zu Elon Musk. Im Gepäck ein neues EU-Gesetz, das Online-Plattformen stärker regulieren soll. Wir sind auf einer Linie, meint Musk. Und Breton rät, bei Fragen einfach bei mir melden.
And I'm happy to see that for your line.
Sounds good.
Thank you very much.
Thank you very much.
Thank you.
All right.
Vous étiez tellement puissant ou est-ce que vous étiez simplement naïf?
Ni puissance, ni naïveté. Il y avait tout simplement l'obligation qui était la mienne de m'assurer que tous les patrons des grandes plateformes comprenaient bien la finalité et se préparer à l'appliquer.
Zugleich machte die EU-Kommission Werbung im Westernstil. Das Digitale Dienstegesetz, kurz DSA, als neuer Sheriff. Alle Mitgliedstaaten und 90% der Abgeordneten stimmen zu.
On n'aurait jamais eu un tel soutien du Parlement européen s'il y avait, on avait touché à un cheveu de la liberté d'expression. Ce que régule le DSA, c'est un côté singulier et tout à fait nouveau dans notre histoire humaine. C'est le fait que sur ces plateformes, on peut amplifier massivement, grâce à des algorithmes, des messages en créant une espèce de tsunami, perturber, avoir des actions délétères sur les uns ou sur les autres.
So schreibt das Gesetz den Plattformen vor, Maßnahmen zu ergreifen gegen alle tatsächlichen oder absehbaren nachteiligen Auswirkungen auf die gesellschaftliche Debatte, auf Wahlprozesse und die öffentliche Sicherheit. Trifft das auf X und sein Empfehlungssystem zu? Das prüft die amtierende EU-Kommissarin, die Finnin Henna Virkkunen, seit Mitte Januar. Im Februar konfrontieren wir sie mit dem Ergebnis unseres Versuchs.
That what the Commission is also now investigating, that how X is mitigating and assessing the systematic risks and for how the recommender system is working.
Auf keinen Fall werde das EU-Gesetz zur Verhandlungsmasse im Handelskonflikt mit den USA.
It's very difficult to see that because of course in Europe we have to defend our values and our rules. And in Europe we want to have same rules, offline world and also online world. So I think this is very fair and clear for everybody.
So sieht sie das. Sie sehen darin Zensur. Rund 70 Teilnehmer einer Demo, die, dank Retweet von Musk, 24 Millionen Zuschauer hatte, Meinungsfreiheit, wie Musk sie mag. Meinungsfreiheit, wie sie auch J.D. Vance versteht und verknüpft.
Excellent. Thank you. I wanted to open with this video.
Ja, vielen Dank. Ich wollte mit diesem Video starten, weil wir immer so viele Teilnehmende hier. Und wir haben alle verschiedene Hintergründe und ich wollte sicherstellen, dass unsere Studie hier wirklich in den allgemeinen Kontext gerückt wird. Ich beginne jetzt mit meiner Präsentation und werde zunächst einmal meinen Bildschirm freigeben, um die Studie hier einmal zu präsentieren. Und ich werde auch darauf eingehen, wie das mit dem DSA zusammenhängt, sowie mit anderen relevanten Punkten. Tabia ist eine Studentin an der University of Vermont. Sie war federführend in dieser Studie beteiligt. Sie hat mit mir hier auch zusammengearbeitet. Und wir haben ja das Gesetz über digitale Dienste. Und da geht es um die Pflichten der großen Plattformen. Und darum geht es eben auch in meiner Forschung. Und das war einer der Gründe, warum wir uns auch damit auseinandergesetzt haben. University of Massachusetts und UCD Dublin waren hier auch mit dabei bei dieser Studie. Zum Team gehört ebenfalls Paul Kraus von der Universität Regensburg und natürlich auch ich. Hier ist das Papier, es ist auf Zenodo zu finden. Da können Sie die Details einsehen. Hat ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt, was echt unglaublich ist. Und ich freue mich sehr, auch im Rahmen dieses Webinars darüber reden zu dürfen. Ich werde jetzt nicht auf alle Details eingehen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, dann können Sie die Studie online aufrufen. Zur Hauptforschungsfrage, die wir uns gestellt haben. Und zwar, ob der Algorithmus balanciert war vor Beginn der Bundestagswahl. Und hierfür haben wir diese zwei Puppenkonten kreiert. Das wird ja auch in dem Video erwähnt. Es gibt diese Puppen, die ja in dem Video erscheinen. Und jedes Konto folgte 8 deutschen PolitikerInnen von den 8 politischen Bundesparteien. Und dank dieser Konten konnten wir eben auch sehen, was die NutzerInnen dann auch im Feed sehen würden. Und diese Daten haben wir dann alle 30 Minuten gesammelt. Und das im Zuge einiger Tage im Januar. Wir haben auch die verschiedenen Beiträge der deutschen Politiker gesammelt, insgesamt 436, also alle deutschen PolitikerInnen, die auf X aktiv sind. Und dann haben wir diese Vergleichsanalyse durchgeführt. In dem Video war das ja bereits zu sehen. In den nächsten Folien werde ich darauf nochmal eingehen, aber auch Regressionsanalyse. Das wird in dem Video nicht erwähnt. Und Alexandra, sie wird das sicherlich insbesondere interessieren, denn dadurch wird erklärt, weshalb es vielleicht dieses Ergebnis gibt. Also, dass die Beiträge der AfD übermäßig gezeigt werden im Vergleich zu der Anzahl von Beiträgen, die die AfD gepostet hat. Diese Grafik erscheint auch auf dem Video, hier aber in den anderen Farben. In Rot hier. Die Feed-Erscheinungen und zwar von den Tweets der deutschen Bundestagsabgeordneten und das im Vergleich zu den Tweets, die sie gepostet haben und das für alle Parteien. Die AfD-PolitikerInnen haben 15% der Tweets gepostet, aber ihre Beiträge sind 38% der Zeit erschienen. Das war für die Mitteparteien natürlich anders, obwohl sie teilweise mehr als die AfD getweetet haben, wie beispielsweise für die Grünen und die FDP der Fall ist, sind ihre Beiträge weniger oft erschienen. Von der SPD beispielsweise sind die Posts 1% der Male erschienen. Wir haben ebenfalls festgestellt, dass das BSW, eine populistische Partei in Deutschland, das wissen Sie natürlich besser als ich, und obwohl das BSW nur wenig getweetet hatte, waren diese Beiträge nichtsdestotrotz im Feed übermäßig vertreten. Diese Ergebnisse wurden auch schon in dem Video gezeigt. Und man kann sich das Feed der Nutzer anschauen und dann kann man sich fragen, okay, wer ist am meisten erschienen? Und nochmal, diese NutzerInnen folgten ja nur deutschen PolitikerInnen und der Nutzer, der am meisten erschien, ist Elon Musk. Das mag offensichtlich klingen, weil Elon Musk ja X besitzt. Und danach kam Alex Jones. Alex Jones ist eine Rechtsaußen-Medienpersönlichkeit, ein Influencer, ein Verschwörungstheoretiker, der Gründer von Infowars und anderen Initiativen. Darauf folgten 2 Nutzer von der AfD. Und von den 100 Top-Nutzern kamen 57% der Beiträge von AfD-Konten oder verwandten Konten. Ja, das ist überraschend, aber wir haben auch versucht, diese Ergebnisse zu erklären. Es kann ja auch Gründe geben für dieses Ungleichgewicht im Feed. Beispielsweise liegt es am Engagement. Also könnte es sein, dass es hier auch verschiedene Interaktionen gibt für die PolitikerInnen verschiedener Parteien. Und die AfD-PolitikerInnen haben typischerweise mehr Interaktionen. Das gilt beispielsweise für Alice Weidel. Und dann haben wir uns gedacht, okay, vielleicht ist das der Grund, weshalb sie dann auch öfters im Feed erscheinen. Ein anderer Grund könnte sein, ob ein Nutzer gefolgt wird oder nicht. Und der Algorithmus zeigt ja nicht nur Beiträge von Nutzern, denen man folgt. 80% der Beiträge, die angezeigt wurden, waren von Akteuren, denen diese Testkonten nicht folgten. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen krank bin. Ich bin etwas erkältet. Deswegen werde ich ab und zu mal ein bisschen Wasser trinken müssen, damit das meine Stimme durchhält. Und dann könnte natürlich auch die politische Dazugehörigkeit einen Einfluss ausüben auf die Anzahl der Erscheinungen im Feed. Wir hätten auch gerne andere Faktoren analysiert und sie mit aufgenommen. Beispielsweise Post-Content and User Interest, that's a very important factor. Nutzerinteresse oder die Anzahl der Klicks, also was die NutzerInnen anklicken. In unserem Fall haben diese Testkonten ja ansonsten nichts getan. Sie haben nicht interagiert mit den verschiedenen Beiträgen. Wir hätten das auch mit einem Experiment aufnehmen können, aber das hätte es noch um einiges komplizierter gemacht. Und dann gibt es auch noch die Frage der Themen, die besonders im Trend liegen. Es könnte ja sein, dass manche PolitikerInnen mehr auf die aktuellen Themen eingehen als andere. Und dann haben wir dieses Modell ins Leben gerufen und es ging uns darum, die Anzahl der Erscheinungen pro Beitrag zu erklären und das im Zusammenhang mit der politischen Dazugehörigkeit des Posters und ob nun das Konto diesem Nutzer folgt. Wir haben herausgefunden, dass die Anzahl der Interaktionen ganz besonders wichtig war, aber die politische Angehörigkeit des Autors war ebenfalls ausschlaggebend. Und wir haben diese Analyse, ich glaube, für insgesamt 48.000 Posts durchgeführt. Also wir hatten doch einen sehr großen Datensatz, den wir hier herangezogen haben. Und Sie fragen sich vielleicht, ist das jetzt ein gutes Modell oder nicht? Und dieses Modell entwickeln wir tatsächlich immer noch. Ein perfektes Modell würde 100% der Varianz erklären. Das Modell, das wir veröffentlicht haben, das auch im Artikel erscheint, erklärt nur 7% der Varianz. Also wir sind sicherlich noch weit entfernt von der Perfektion. Unsere vor kurzem nichtlineare Modelle erklären 35% der Varianz, was schon einiges ist. Vor allem angesichts der Tatsache, dass wir nicht alle Faktoren hier auch nutzen, um diese Feed-Erscheinungen zu erklären.
These are starting to become not just significant, but also kind of
ja, das ist nicht nur signifikant,
that we are seeing here.
Sondern wir sehen hier auch wirklich größere Trends. Beispielsweise stellen wir fest, dass ein Teil der Erscheinungen durch die politische Angehörigkeit zu erklären ist. In unserem Modell war das 1%. Das klingt wie eine kleine Zahl und ist vielleicht auch relativ klein. Und die jüngsten Modelle deuten auf mehr als 5%, dass also 5% auf die politische Angehörigkeit zurückzuführen ist.
May have a varying level of advantage, or if you want to call it this way, I'm actually not sure.
Ja, die Parteien genießen verschiedene Vorteile, wenn man das so ausdrücken möchte. Wir wissen auch nicht, was die Natur dieses Ergebnisses ist, aber wir haben festgestellt, dass BSW und AfD hier einen Vorteil hatten. Und in den jüngsten Modellen haben wir ebenfalls festgestellt, dass die FDP hier einen Wettbewerbsvorteil hat, aber diese Ergebnisse werfen noch weitere Fragen auf. Wir stellen fest, dass die politische Zugehörigkeit wichtig ist bei der Anzahl der Feed-Erscheinungen. Aber vielleicht ist es auch darauf zurückzuführen, dass wir hier ein paar Faktoren noch nicht berücksichtigt haben in unserem Modell. Unsere Modelle sind sicherlich noch nicht perfekt. Wir werden langsam relativ stark, aber es kann sein, dass wir hier eine Erklärung noch nicht haben. Wir haben nicht Zugang zu den Daten und zu den Modellen, die wir benötigen würden, um das wirklich in Gänze erklären zu können. Dafür müssten wir mit X reden und X hat das natürlich nicht kommentiert. Jetzt möchte ich noch ein bisschen was zum Thema des Webinars sagen, dass also X die öffentliche Meinung beeinflusst. Ich persönlich bin nicht der Ansicht, dass wir hierfür Beweise haben. Trotz aller Ergebnisse, die wir sehen, also im Grunde zeigt unsere Studie in die Richtung, dass das noch weiter untersucht werden müsste. Aber Nachweise haben wir noch nicht. Und es ist natürlich sehr, sehr schwierig, solche Nachweise zu erhalten. Zumindest aus wissenschaftlicher Perspektive.
In fact, the support for AfD grew only by 1-2%.
Tatsächlich ist die Unterstützung für die AfD nur um 1-2% gestiegen von Ende Dezember bis zum Wahltag. Da hat also nicht besonders viel Wandel stattgefunden. Unsere Studie wurde ja auch am Wahlwochenende veröffentlicht. Da gab es einen Trend nach oben und dann fiel es wieder zurück. Wer weiß. Ja, die Präsidentschaftswahl in Polen ist als nächste dran. Und hier wurde eine Umfrage durchgeführt. Das ja, war eine Meinungsumfrage, die eine Zeitung durchgeführt hat. Und hier wurde gefragt, ob man für einen Kandidaten wählen würde, wenn Elon Musk ihn unterstützen würde. Und 11% haben gesagt, dass sie für die Person wählen würden, die Elon Musk unterstützt. Das hat mich wirklich schockiert. Das ist ja eine Riesenzahl. Konnte ich kaum glauben, dass das so viele sind. Ja, diese Umfrage wurde im Januar 2025 durchgeführt. Inzwischen ist Musks Einfluss sicherlich kleiner aufgrund der Geschehnisse in den USA, aber wer weiß. Und wahrscheinlich wird ein bisschen Einfluss ausgeübt. Es muss ja ein bisschen Einfluss geben. Ansonsten würde Elon Musk hier nicht aktiv sein. Dann stellt sich die Frage, hat Elon Musk die Freiheit, Bella zu beeinflussen? Und das würde ich auch sehr gerne von den Mitgliedern des Podiums erfahren. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit ich noch übrig habe.
Okay, probably I'm already going to wait too long.
Yeah, ja, wahrscheinlich rede ich bereits zu lange.
Yeah, you're a bit on the edge now in terms of timing. So
ja,
if you like, maybe do that.
Ihr läuft langsam die Redezeit aus.
And you leave the rest
while Sandra
and to Karin and for the
noch diese Folie schnell und dann machen wir weiter mit den nächsten RednerInnen. Wir haben das Gesetz über digitale Dienste, das sogenannte Digital Services Act, und dieses bietet uns Instrumente an, eben auch um festzustellen, wo es Risiken gibt aufgrund der sozialen Plattformen. Hier steht auch die Definition der systemischen Risiken und dazu gehören die negativen Auswirkungen auf die gesellschaftliche Debatte und auf etwaige Wahlprozesse. Und mich interessiert dieses Gesetz natürlich sehr, weil einiges mit diesem Gesetz getan werden kann. Aber wichtig ist, dass wir ein Gespräch darüber führen, wie negative Auswirkungen auszulegen sind. Das hängt vielleicht auch so ein bisschen von der Gesetzgebung ab. Und wenn etwas in der Öffentlichkeit fälschlich repräsentiert wird auf Online-Plattformen, dann sollten die NutzerInnen sicherlich informiert werden. Dann sollte es mehr Transparenz geben. Und das DSA könnte es einfacher machen für NutzerInnen, die mehr erfahren möchten über die Machenschaften der Plattformen. Aber damit bin ich auch schon am Ende meiner Präsentation angekommen. Ja, es gibt verschiedene Algorithmen, die die Plattformen nutzen. Wir haben diese unter die Lupe genommen. Hier sehen wir noch die Fotos unseres Teams. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite. Vielen Dank.
Thank you so much for this really great.
Vielen, vielen Dank. Das war wirklich eine gute Einführung. Fantastische Studie. Ich habe die ja vorher gelesen, aber gut, dass ich sie jetzt nochmal sehe. Da kommt wieder so die Erinnerung dran zurück und mir wird wieder bewusst, wie da doch vielleicht eine Einflussnahme war bei den deutschen Bundestagswahlen. Und die Antwort ist leider, wir wissen es nicht genau. Und das ist tatsächlich ein Problem. Wir haben eine ganze Reihe an Fragen jetzt schon. Da freue ich mich natürlich auf die Diskussion. Aber jetzt sind wir so richtig drin im Flow. Freue mich, Karin Kohne, die Geschäftsführerin von Digi Humanism, einem Think and Do Tank, der sich für eine humanistische Steuerung der künstlichen Intelligenz, KI in Europa und darüber hinaus einsetzt. Des Weiteren arbeitet sie daran, wie dieser Digital Services Act, dieses Gesetz über digitale Dienste der EU, angewendet werden könnte, um Manipulation in den sozialen Medien zu verhindern. Sie ist auch Teil mehrerer internationaler Gremien und arbeitet hier unter anderem an dem Verhaltenskodex für die Anbieter von KI-Modellen als Teil des EU-KI-Gesetzes. Außerdem, darf man nicht vergessen, hat sie einen Doktortitel in Recht, in Jura und forscht und lehrt an der Uni in Lyon in Frankreich unter anderem. Schön, dass Sie da sind, Karin. Wir sind sehr gespannt. Vielen, vielen Dank. Ja, damit wir keine Zeit verlieren, werde ich direkt den Bildschirm teilen. Dann sieht jeder die Studie. Dauert einen kurzen Augenblick. Also, hier sieht man es. Beim Digihumanismus, hier sehen Sie, seht ihr die Webseite, wenn man da vielleicht mehr erfahren will über die Analyse. Es geht darum, dass digitale Ökosysteme wirklich für alle funktionieren, dass dabei die Menschenrechte eingehalten werden. Also ein Zentrum für künstliche Intelligenz und Humanismus. Und als Juristin möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass das hier in Artikel 5 der deutschen Verfassung steht. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern. Und auch in der EU, in der Charta der Grundrechte. Und jetzt ist die Frage, wo liegt denn die Bedrohung? Wo lauert Gefahr? Es gab ja 2 Studien zu X und TikTok mit verschiedenen Parametern. Gerade im Zusammenhang mit den Wahlen in Rumänien und dann in Deutschland. Wir hatten 2 Studien durchgeführt, einmal zu X und einmal zu TikTok. Das waren jeweils unterschiedliche Parameter. Denn da gibt es ja schon auch unterschiedliche Nuancen und die Zeitschiene war auch nicht dieselbe. Aber dazu sage ich jetzt gleich nochmal was mit den jeweiligen Folien. Hier sieht man es, diese Studie also. Jetzt Blick auf die Plattform X. Hier haben wir Folgendes analysiert. Alle Tweets und Retweets, die eine der wesentlichen deutsch-politischen Parteien erwähnt. Vom 4. bis 16. Januar 2025. Und warum in diesem Zeitraum? Naja, wenn man AstroTurfing hat, das sind praktisch gefälschte Fake-Graswurzelinitiativen, ne? Da stecken Bots dahinter, also das sind Software-Bots, Roboter, die sich als Graswurzel, als Grassroots-Bewegung ausgeben. Und das ist aber nicht so. Das sind Fakes. Und dieses AstroTurfing bedeutet Informationsmanipulation. Das geschieht meistens so ungefähr in den 2 Monaten vor den Wahlen. Hier sieht man also Anfang Januar, auch zur Finanzierung und so weiter. Wir wollten nämlich an die Europäische Kommission die Ergebnisse schicken, gerade wie sich der digitale Services Act hier auswirkt, das Gesetz. Und da war ja Trump noch nicht an der Macht, kurz davor. Elon Musk genauso wenig. Und dieser Status war noch nicht klar umrissen. Und das war praktisch eine interessante Periode. Da hatten wir uns die Konten, die Accounts angeschaut, die Tweets, die Retweets. Also die ein oder mehrere politische Parteien erwähnten, die Grünen, Trump, die Grünen, AfD oder AfD zu AfD. Das haben wir also analysiert, als Grundlage genommen, diese Suchvorgänge. Über 500.000 Tweets wurden hier beleuchtet und mit über 130.000 X-Konten sind wir so vorgegangen. Und jetzt sieht man das hier ganz gut. Wir wollen nämlich die Menschen informieren, was passiert hier. Was haben wir jetzt rausgegriffen? Die Menschen sollen ja wissen, was sich online tut. Also Elon Musk und AfD. Also hier sieht man, diese Bereiche sind deutlich größer, also viel größer als die anderen politischen Gemeinden, Communities. Und wir haben hier nur die Accounts angeschaut mit Tweets und Retweets zu politischen Parteien. Also jetzt nicht irgendwie ein AfD-Fan, der anderen AfD-Fan was tweetet. Die erste Frage, wie setzt sich denn die politische Landschaft im deutschen Ökosystem zusammen? Ergebnis, die meisten Parteien haben doch viele Follower und da werden auch viele Views generiert. Aber, wie wir es auch vorhin schon erwähnt hatten, da ist eine große Diskrepanz in der Zusammensetzung bei der politischen Community. Die AfD hat da einen viel größeren Account, aber ohne klare Botschaften und ohne Opposition. Und wir sehen einfach, dass hier normalerweise aktive Debatten gegeben sind, Diskussionen, Mikrotopics, Mikrothemen, unterschiedliche Führungspersonen äußern sich und es gibt auch Opposition. Das haben wir jetzt bei den meisten Parteien festgestellt, aber nicht bei der AfD. Hauptsächlich Quellen außerhalb des deutschen Ökosystems hatten sich da per Tweet und so weiter zu Wort gemeldet. Das ist natürlich eine Referenz, ein Verweis auf Musk. Hier sieht man es ja, Elon Musk, das ist sein Account. Und das ist praktisch ein Beweis für die wesentliche Unterstützung der AfD. Das hatte ich ja schon in der vorangegangenen Studie auch beleuchtet. Das hat schon eine Auswirkung, eine erhebliche Auswirkung aufs deutsche Ökosystem. Es fehlt auch einfach an einer wesentlichen Opposition oder überhaupt einer Meinungsäußerung. Es geht einfach nur, Content weiterzugeben, die von einer kleinen Gruppe vorgegeben werden. Und da wird einfach nur weitergetweetet, ohne dass da selber eigene Posts formuliert werden. Und das bedeutet häufig, dass da Bots, also sprich Roboter, dahinter stecken. Zweite Frage unsererseits, gibt es Informationsmanipulation, also dieses AstroTurfing, mit dem Ziel, die deutschen Wahlen zu beeinflussen im X-Ökosystem? Wie lauten die Narrativen und Ergebnisse? Ja. Also jetzt mal die legitime Dynamik beiseite oder die Strategien jeder politischen Community. Da stellen wir doch fest, dass Tausende konnten einfach keine Menschen sein könnten. Also werden nicht von Menschen gesteuert. Also ja, alle paar Minuten mal ein Tweet, monatelang, jahrelang. Und um die Wahlen. Und die meisten stehen voll und ganz hinter der AfD, volle Unterstützung. 500% mehr konnten seit 2025 nur im Zusammenhang mit der deutschen Wahl. Und dann 2000 dieser neuen Accounts wurden alleine in 2 Tagen eingerichtet. Nur mit dem Sinn und Zweck, dass man da alles aufbläht, was Elon Musk und Alice Weidel betrifft und dieses Meeting, das die beiden hatten. Und diese neuen Konten, das sind einfach, das sind häufig, die folgen häufig nur Personen oder Unternehmen, die von Elon Musk geleitet werden, durch Tesla, SpaceX, Donald Trump und so weiter. Und das ist auch kohärent mit der vorangegangenen Analyse, bei der herauskam, dass ein großer Teil der Follower Elon Musk einfach fake sind. Schaut man sich diese Karte nochmal an, sieht man, dass ja diese blaue Wolke oder dieser blaue Kreis, das ist einfach deshalb so groß, weil es aufgebläht ist, auch durch diese Bots. Schaut man sich jetzt konkrete Beispiele an, denn das interessiert sicherlich alle. Also dieses nicht-organische Verhalten, sprich Bots und Roboter. Warum schauen wir uns da an? Wenn wir dann ein Problem feststellen in der Meinungsfreiheit, dann können wir davon ausgehen, dass Bots überhaupt gar keine Meinungsfreiheit haben, Roboter. Wenn man jetzt in den sozialen Medien mal näher hinschaut, dann sieht man, irgendwelche Contents bekommen dann Priorität, mehr als andere. Das heißt, durch solche Bots, durch solche Tweets können die Meinungsfreiheit einiger Leute unterdrückt werden, denn Bots oder einige sind sehr viel mehr mit bestimmten Contents befasst als mit anderen. Sprich, das ist künstlich aufgebläht, diese Sichtbarkeit bestimmter Inhalte. Und das hatten wir durchaus festgestellt. Es war immer pro AfD. Die Hälfte der Community-Mitglieder der AfD, die tweeten nur weiter, ohne überhaupt eigenen Content zu erstellen. Hier sieht man es im Diagramm, die Verteilung der Accounts, die immer nur Tweets weitergeben. Also, eine große Mehrheit dieser Accounts, über 40.000, gehören zur AfD. Und es gibt nur ganz wenige Konten anderer Parteien. Also da gibt es eine gewaltige Diskrepanz. Einige wurden wirklich erst vor kurzer Zeit eingerichtet und die schienen wirklich nur erstellt worden zu sein, damit Content von AfD-Führungspersönlichkeiten weiter getweetet werden kann. Bibi zum Beispiel, das ist auch so ein Fake-Account, im Januar 2025 eingerichtet, folgt nur 5 Konten und hat einfach nur Alice Weidels Content weitergetweetet. Alles, was Alice Weidel und AfD ist, das ist so ein ganz typisches Beispiel. Aber wie können wir jetzt wirklich beweisen, dass das Bots sind? Schaut man sich die ursprüngliche Zahl der Tweets an, seit der Einrichtung der Konten, stellt man fest, durchschnittliche Nutzer in dieser Studie haben etwa 19 Tweets oder Retweets pro Tag seit der Einrichtung des Accounts. Das stimmt aber nicht bei den führenden 1%. Das heißt, durchschnittlich erstellen die 321 Tweets oder tweeten eben weiter pro Tag seit der Einrichtung des Kontos. Also alle 5 Minuten ein Tweet rund um die Uhr, Tag und Nacht, jeden Tag, seit das Konto eingerichtet wurde. Sag mal, da kann er gar nicht essen, schlafen, überhaupt gar nichts anderes machen. Und eine solche Aktivität, das kann nicht organisch sein, sprich, da kann kein Mensch dahinter stehen. Und über 95% dieser sogenannten nicht organischen Konten befinden sich in der AfD-Community. Das sieht man hier aus dem Diagramm, da geht das hervor. Wenn wir jetzt mal weitere Beispiele anschauen, da sieht man solche Fake-Konten, zum Beispiel aus 2025, Janine Bericht angeblich, schrieb das auf Deutsch, also AI-generierter Content, und da steht so irgendwas, ein bisschen leise, aber ein bisschen klein, aber im Februar AfD, Debatte, Elon Musk, Alice Weidel. Hier gibt es so ein blaues Häkchen. Da hatten wir immer diese blaue Kennzeichnung bei diesem Beispiel aus Bots. Das ist zur Legitimierung. Das heißt, die Menschen, die sehen das und sehen, oh, das blaue, dieser blaue Kreis und das Häkchen, das sind echte Menschen. Nein, aber das sind Bots. Das ist ganz typisch. Das ist die übliche Technik. Da kann man Menschen in die Irre führen. Und die haben den Eindruck, dass sie es mit Menschen zu tun haben. Es sind aber Bots, es sind Fakes. Das sind einfach nur Bots, die den AfD-Content weitergeben. Also eine ganze Welle an neu erstellten AfD-Konten, 365 neue, 64 neue, pardon, 2023. Und dann durchschnittlich über also fast 1800 Konten, denen es um die deutschen Wahlen ginge. Und da wurde das geschaffen praktisch, und zwar wöchentlich seit Anfang 25. 5367 in 17 Tagen, und die meisten sind für Elon Musk und die AfD. Und das ist einfach ein klarer Beleg für eine nicht organische Aktivität. Hier sieht man da so einen Peak, so einen Ausreißer im ersten Diagramm. Da geht es rein um die AfD und die Unterstützung derselben. Hier wieder so eine ganze Welle an neuen Konten. Helmut Kürr, unser Freund, wieder seit Januar 2025 zu Twitter dazugestoßen. Elon Musk, Yvonne Cartron und so weiter, Alice Weidel. Und er fördert praktisch Tweets von Elon Musk. Wir können also sagen, dass Elon Musk durch diese hyperaktive Community mit seinen Kommentaren quer über die X-Communities, der liefert praktisch AfD eine einzigartige Plattform. Ende Januar hatten wir Daten zu einer anderen Webseite, nämlich die Bundesdatenschau. Und da sieht man das Ganze wunderbar. X-Konten aller Parlamentsmitglieder, also egal welche Parteizugehörigkeit. Und hier sehen wir im Laufe des letzten Jahres, Januar 24 bis Ende Januar 25 oder 22 Januar, das ist hier die Zeitschiene, also wie lange jemand Tweets anschaut. Genau, in verschiedenen politischen Parteien, und die Grünen, die lagen vorne, dann kamen die anderen Parteien, die AfD dritte. Schaut man aber nur die 2 Wochen an, dieser Referenzzeitraum, 8. Januar bis 22. Januar, da sieht man, dass die Sichtbarkeit der AfD enorm gestiegen ist. Und das steht überhaupt nicht im Zusammenhang mit der Sichtbarkeit oder der Anzahl der Views mit anderen, von anderen Parteien. Wie hängt das zusammen? Der Zusammenhang steht hier, die Retweets oder Likes für die AfD. Und diese Tweets und Likes, die wurden hauptsächlich durch solche Bots erstellt. Also wirklich vollkommen künstlich. Reines Fake. Diese enorme Diskrepanz zwischen der AfD und anderen politischen Parteien, das zeigt einfach, wie aufgebläht die Sichtbarkeit der AfD ist. Und das drängt andere Parteien einfach zur Seite. Die gehen da unter. Und das ist praktisch umgekehrte Zensur. Ja, Meinungsfreiheit, schön und gut, aber die Tatsache ist einfach da, dass einige Contents künstlich aufgebläht werden. Die sind also deutlich sichtbarer, künstlich aufgebläht durch diese Bots. Und das verdrängt einfach vom Menschen generierte Contents. Und das ist umgekehrte Zensur, würde ich das nennen. Gerade als Elon Musk und Alice Weidel sich da ausgetauscht haben, da sieht man es wieder, als Elon Musk eine Rede bei einer AfD-Versammlung gehalten hatte. Das waren also diese beiden Zeiten, in denen wir diese umgekehrte Zensur festgestellt haben. Und dann auch diese Vergrößerungs- oder Verbreitungsperiode. In diesem Zeitraum sieht man immer noch unzählige Likes und Retweets für die AfD. Die zweite Studie jetzt, das betrifft jetzt X. Hier wollten wir belegen oder können wir auch belegen, dass es tatsächlich einen Angriff auf die freie Meinung gibt, die Meinungsfreiheit. Bots hier online künstlich unterstützt und ganz erheblich zwar durch Elon Musk und Fake-Supporter von Elon Musk. Auch die TikTok-Analyse liefert ein ähnliches Bild, denn wir haben denselben Modus operandi gewählt. Zunächst mal die Analyse, genauso wie bei TikTok, auch im Hinblick auf die rumänischen Wahlen. Wir wollten nämlich mal schauen, ob wir da ähnliche Tendenzen feststellen können. Also, was wir jetzt hier haben, wir haben jetzt hier nicht die Konten der einzelnen politischen Parteien angeschaut, sondern wir haben Hashtags geprüft mit Bezug auf politische Parteien oder Namen der Parteiführung. Hashtag zum Beispiel mit einem Tweet, mit Kommentaren von jedermann auf TikTok. Wir haben dann diese Auswahl jetzt mal geprüft über 2500 Kanäle, über 1 Million Accounts für Kommentare, gelingt durch fast 3 Millionen Kommentare. Und da gibt es 2 große Communities. Das geht jetzt hier, entschuldige mich für die Farben, die heißen gar nicht. Die Farben entsprechen keiner dieser politischen Parteien. Ne? Das ist jetzt völlig willkürlich gewählt, rot oder blau oder wie auch immer. Das tut mir leid, das ist ein bisschen verwirrend. Irgendwie ironisch auch mit rot. Die größte Community, das ist die Pro-AfD. Community und die Linke versteckt sich hinter der blauen Farbe. Also die größte Community auf TikTok ist tatsächlich AfD, hier in Rot und zweitens die Linke. Team Olaf Scholz ist deutlich kleiner hier. Auch Merz, CDU, FDP und Sarah Wagenknecht. Also da ist eine gewaltige Diskrepanz, was die Größe dieser Communities betrifft. Und wir haben jetzt auch im Zusammenhang mit der EU-Kommission mal näher hingeschaut. Unterstützung für AfD, Unterstützung für die Linke. Das geht auseinander. Die AfD ist immer noch der größte Profiteur. Und jetzt schaut man sich mal an, wie junge Menschen gewählt haben während der deutschen Bundestagswahl. Und da sieht man, dass sie hauptsächlich für die AfD gewählt haben. Und eine zweite Gruppe, sehr große Gruppe für die Linke. Ich weiß nicht, ob es hier einen kausalen Zusammenhang geht, aber es gibt schon auch irgendwie ein Zusammenfließen. Die erste Frage, die wir uns also hier gestellt haben, war, welche Kräfte sind denn da am Spiel im deutschen Ökosystem und haben alle Kandidatinnen und Kandidaten dieselben Bedingungen? Ergebnis, die meisten Kandidatinnen haben eine Zuhörerschaft, Follower und Views, Kommentare, Interaktionen, aber keine gleichen Bedingungen unter den Kandidatinnen, denn die Kommentare sind ganz klar. Alles Weidel wird überall unterstützt, grenzenlose Unterstützung, auch auf rivalisierenden Fan-Kanälen. Und diese Kommentare, die wirken sich natürlich ganz erheblich auf die folgenden Videoempfehlungen aus. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, auf den ich verweisen möchte. Wenn sich jemand einen Kanal anschaut und ist dann zu 50% ne, von der Wahrscheinlichkeit ein Fan von Alice Weidel, dann ist es so, dass tatsächlich der Algorithmus auch entsprechend reagiert und weiteres zu Alice Weidel produziert. Wir haben jetzt leider keine Zeit mehr, daher will ich es auch belassen. Aber was wir zeigen konnten, ist tatsächlich ein Post geschaltet werden kann. Sarah Wagenknecht zum Beispiel, sie hat irgendwas kommentiert und dann sieht man ganz viele blaue Herzchen. Blau ist aber eigentlich die Farbe der AfD und mit dieser blauen Herzchen, jede Menge davon, über 160.000 blaue Herzchen Auf dem deutschen TikTok bedeutet das, dass die folgenden Kommentare in der Sarah Wagenknecht Community tatsächlich AfD-Contents sind. Na, so beeinflussen. Das ist wirklich Spam. Das sind Spam-Kommentare. Ne, all diese blauen Herzchen kostet ja nichts. Ne? Man kann das ganz schnell machen, aber ist sehr stark beeinflussend. Ist wirklich einflussreich. Dahingehend, dass TikTok dann Content auf der AfD sogar in rivalisierenden Parteien einstellt. Dabei will ich es jetzt belassen. Ich glaube, da hat man das ganz gut gesehen. Die Sarah Wagenknecht-Community wurde ins Visier genommen. Tagesschau, Team Bundeskanzler, sprich Olaf Scholz, Politik, Edit und so weiter. Also wird zugespammt mit Pro-AfD-Content und dadurch ist es wahrscheinlicher, dass TikTok solche Kanäle empfiehlt im Vergleich jetzt zu anderen. Letzter Punkt jetzt, illegale Contents. Und da haben wir festgestellt, dass TikTok niemals auch nur irgendeinen Content herausgenommen hat. Also historischer Revisionismus, 15.000 Kommentare etwa, wie die Holocaust-Lüge und so weiter. Und dasselbe gilt bei der Immigration. Bei der Einwanderung haben über 14.000 Kommentare festgestellt mit diskriminierenden Äußerungen zur Einwanderung, aber da wird nichts gemacht. Und natürlich spricht das alles immer für die AfD. Dabei will ich es jetzt auch belassen. Die Frage, ob es jetzt Meinungsfreiheit und Information online gibt, ich würde jetzt sagen, kommt drauf an. Wie betrachtet man denn die Informationsmanipulation durch Bots? Glaubt ihr, das ist legitim? Oder sollten die durch TikTok X und so weiter entfernt werden, diese Kommentare von den sozialen Medien, damit die Menschen auch wirklich mit anderen interagieren können und so auch Zugang zum Content haben? Das entspricht dann ihren wahren Interessen. Vielen Dank.
Wow.
So, jetzt brauchen wir wahrscheinlich alle erstmal eine Pause. Bisschen eine frische Luft schnappen. Ich habe viele Botschaften erhalten während der zwei Beiträge, in denen die Frage gestellt wurde, wie kann das sein? Und wieso wird nichts dagegen unternommen? Ja, ganz genau. Das war das allgemeine Thema. Was? Wie bitte? Wie kann das möglich sein? Deswegen führen wir auch diese Studien durch. Denn gemäß dem DSA müssen soziale Medien Risikobewertungen durchführen und auch gegen diese Risiken ankämpfen und dafür sorgen, dass Meinungsfreiheit vorherrscht, frei von Einfluss. Und deswegen führen wir diese Studien durch, damit BürgerInnen wissen, was online vonstatten geht und damit alle Behörden auch die erforderlichen Maßnahmen ergreifen können, um das Internet hier zu säubern und um dafür Sorge zu tragen, dass diese Bots hier nicht mehr freien Lauf haben. Ja, das kann ich wirklich nachvollziehen. Bevor wir ins Gespräch einsteigen mit den ganzen Fragen, die auf Slido gestellt wurden, möchte ich ein paar Verständnisfragen stellen. Karin, was TikTok angeht, also was X angeht, das war ja wirklich klar. Hier gibt es eine ganze Armee von Bots mit 500 Tweets pro Tag und dadurch unterstützen sie die AfD und überfluten die alle anderen. Nun zu TikTok und zu den Kommentaren. Sind das auch Bots, die hier kommentieren unter diesen Videos? Es gibt ja Kommentare und wegen diesen Kommentaren ist es dann wahrscheinlicher, dass der Algorithmus TikTok von AfD zeigt als nächstes Video. Die Kommentare sind also hier in gewisser Hinsicht die Währung. Sind das dann Bots oder sind das organische Kommentare? Wo kommt das her auf TikTok? Also wer die volle Antwort erhalten möchte, bitte unterstützen Sie uns. Wir sind nämlich ein kleines Think Tank, aber wissenschaftlich gesehen ist es beides. Mehr als 160.000 blaue Herzen
die hier andere Kanäle überfluten. Das kann nicht einfach nur organisch sein, aber das müssen wir beweisen. Und hier gibt es eine Studie, die wirklich sehr interessant ist, die alle lesen können. Viginum hat diese Studie herausgegeben. Viginum kommt aus Frankreich und die beschäftigen sich mit Informationsmanipulation online. Und die haben hier eine Studie veröffentlicht, auch im Kontext der rumänischen Wahl. Und sie haben auch auf unsere Studie verwiesen, weil sie gesagt haben, dass wir den Modus operandi hier ermittelt haben, um künstlich auf TikTok Einfluss auszuüben. Und in dieser Studie schauen sie sich an, wie es um den Zusammenhang der verschiedenen sozialen Medien bestellt ist. Und das ist auch wichtig. Und man sieht, das kommt von Telegram. Und auf Telegram gibt es dann ein paar Anweisungen. Da wird der Modus operandi mitgeteilt und dann wird das in verschiedenen sozialen Medien reproduziert. Also ein Teil ist sicherlich organisch, ein anderer Teil ist vielleicht auch organisch über die AfD, aber was da das genaue Verhältnis ist, weiß ich nicht. Das ist auf X einfacher zu erkennen als auf TikTok. Aber wenn man sich die Anzahl anschaut, dann kann das auch nicht rein organisch sein. Das ist die ehrlichste Antwort, die ich hier geben kann, auf Grundlage der Daten, die wir gesammelt haben. Ja, vielleicht können Sie den Link zu dieser Studie auch posten. In Rumänien gab es ja einen Rechtsaußenkandidaten, der von den Russen unterstützt wurde. Und der war plötzlich ganz vorne dabei, wurde unterstützt von TikTok. Und die rumänischen Beamten waren dann auch der Meinung, dass das vielleicht eine russische Operation war. Dann wurde diese Wahl abgesagt und diese Person wurde dann ausgeschlossen an künftigen Wahlen. Also hier findet auch einiges auf der politischen Ebene statt. Sorry. Und das ist genau derselbe Modus operandi wie auf TikTok für die deutsche Wahl. Also TikTok war hier sicherlich beteiligt. Cemek. Sie haben ja auch Ihre Studie vorgestellt. Wenn Sie sich jetzt Karins Daten anschauen, beantwortet das manche Ihrer Fragen in Bezug auf die Mechanismen? Denn hier gibt es ja doch gewisse Zusammenhänge. Zunächst einmal ist es wirklich sehr interessant, diese Ergebnisse zu sehen. Und das ergänzt auch unsere Arbeit wunderbar. Wir haben ja versucht zu erklären, warum die AfD-Beiträge öfters in den Feeds der NutzerInnen erscheinen. Warum die BSW-Tweets ebenfalls häufiger erscheinen als die der anderen PolitikerInnen. Obwohl sie ähnlich viel tweeten. Und um diese Frage zu beantworten, haben wir uns eben auch die Interaktionen angeschaut. Wie viel also interagiert wird mit diesen Beiträgen der PolitikerInnen. Und ich habe die Zahlen nicht gezeigt, aber wir haben festgestellt, dass die AfD-PolitikerInnen mehr Engagement genießen. Und jetzt frage ich mich, ob das organisches Verhalten ist, oder eben, ob das nicht organisches Verhalten ist. Und das haben wir nicht berücksichtigt. Hätten wir das berücksichtigt, also ich glaube nicht, dass der Algorithmus hier festlegt, was gezeigt wird. Der Algorithmus unterscheidet hier wahrscheinlich nicht zwischen organischem und nicht organischem Engagement, aber könnte sein. Und es wäre vielleicht eine gute Idee, das unter die Lupe zu nehmen, aber zu diesem Zeitpunkt wissen wir es nicht. Es wäre gut, das in Erfahrung zu bringen. Also ich halte das für eine gute Idee. Also ich weiß es nicht.
Und bevor wir darüber sprechen können, wäre es wichtig, das genauer zu untersuchen. Aber Folgendes möchte ich noch erwähnen. Wenn man davon ausgeht, dass die Hälfte des AfD-Engagements fake ist, dann müsste man die Anzahl des Engagements verringern, das in unser Modell geflossen ist. Aber ja, ich glaube, Sie haben recht, das erzählt uns ja einiges über die Mechanik. Und das ist ja noch ein weiterer Faktor. Ich hatte das auch in meinen Folien stehen, dass auch andere Faktoren hier eine Rolle spielen können. Und das Engagement, das von Bots kreiert wird, sind ja ein solcher Faktor. Denn das findet ja nur für die AfD statt. Und das wirkt sich höchstwahrscheinlich auf die Erscheinung auch im Feed aus. Also das könnte eine mögliche Antwort sein. Eine von vielen. Es könnte auch andere Faktoren geben. Es könnte sein, dass der Algorithmus voreingenommen ist, also manipuliert wurde. Oder aber andere Faktoren, die auf die Komplexität des Algorithmus zurückzuführen ist. Mit unserem Modell haben wir wirklich vereinfacht. Um das wirklich richtig zu machen, fehlt es uns an Daten. Natürlich könnten wir das mit der Zusammenarbeit von X hinbekommen. Und noch ein Punkt, wenn ich darf. Wir haben die Werkzeuge, um diese Frage zu beantworten, weil die Kommission X gebeten hat, alle Daten zu behalten, damit Forschende das analysieren können. Und wir haben ja auch das Prinzip der algorithmischen Transparenz. Also X sollte eigentlich erklären, wie das Empfehlungssystem funktioniert und wie ein Beitrag mehr Sichtbarkeit bekommt als ein anderer. Wir sollten also eigentlich rechtlich gesehen die Antworten auf diese Fragen erhalten. Dann können wir festlegen, ob es Kausalität gibt. Aber inzwischen können wir sicherlich schon sagen, dass es eine starke Korrelation gibt. Ich möchte dem Publikum kurz erklären, was hier geschieht. Alexandra hätte eigentlich hier sein sollen. Sie musste aber ins Parlament gehen, ins Plenum, um über die Freiheit von Journalisten in den USA zu reden. In wenigen Minuten kehrt sie zurück und dann wird sie sich zu Wort melden mit den ganzen politischen Fragen. Sie wird uns erklären, was mit dem DSA getan werden könnte. Wir warten also noch ein bisschen und in der Zwischenzeit führen wir dieses Gespräch. Und noch was, ich musste gerade lächeln, denn diese Interaktion zwischen Karin und Przemek, ja, das ist ja Wissenschaft, so funktioniert das. Es gibt Daten, und man konnte das in den Augen von Przemek sehen. Oh, okay, hier geschieht etwas, das eine Erklärung sein könnte. Vielen Dank, also das war ein wirklich cooler Moment, wenn dann hier verschiedene Sachen als Optionen angesehen werden können. Das war nur meine Beobachtung. Und jetzt werden wir uns die Fragen anschauen. In der Top-Frage geht es darum, was Europa tun kann. Und Alexandra wird auf diese Frage eingehen. Und deswegen schaue ich mir gerade noch die anderen Fragen an. Viele der Fragen wurden bereits beantwortet. Vielleicht noch zu folgendem Punkt. Wir haben ja beide gesagt, es fehlt uns noch an Daten. Und das DSA hat ja strenge Regeln, dass man eigentlich Zugang zu diesen Daten haben sollte. Könnten Sie darauf eingehen? Welche Daten kann man verwenden und welche Daten erwarten Sie, wenn wir auch wirklich die Transparenz erhalten, dass das Gesetz vorsieht? Also was erwarten Sie hier? Ist vielleicht ein bisschen kompliziert, ein bisschen theoretisch, aber das würde mich interessieren. Also was könnten uns etwaige Daten noch verraten? Karin?
What we ask for actually is for because there is an obligation.
Tatsächlich gibt es die Pflicht, hier Daten preiszugeben. Ich möchte Ihre Frage beantworten, aber ich möchte präzise sein. Hier können wir fragen, ob und wie Faktoren die systemischen Risiken beeinflusst haben, die erkannt wurden im Rahmen unserer Studien, also Risiken in Bezug auf die gesellschaftliche Debatte, Risiken in Bezug auf die Meinungsfreiheit etc. Also normalerweise sollten wir Informationen haben über das Design des Empfehlungssystems. Wir sollten Informationen haben über das Inhalte-Moderationssystem. Und wir sollten auch erfahren können, was die datenbezogenen Praktiken der sozialen Medien sind. Das sind die Art Infos, die wir benötigen. Also das hilft der Bewertung. Und X sollte die systemischen Risiken ja auch beseitigen. Und X oder TikTok sollten dann auch das Design anpassen, einschließlich der Online-Schnittstelle. Sie sollten auch ihre Geschäftsbedingungen anpassen. Sie sollten das algorithmische System auch richtig testen und anpassen. Und dann sollten Sie auch die internen Prozesse stärken, um die Aktivitäten besser zu erkennen, insbesondere in Bezug auf die systemischen Risiken. Und wir sind keine Universität. Das Problem mit dem Zugang zu Daten ist, dass das normalerweise nur Forschungszwecken dienen sollten. Wir sind ein Think Tank, ein Think-and-Do-Tank, und wir möchten sofort handeln, wenn die Studien herausgegeben werden. Das heißt, die Daten, die wir haben, sind legitime Daten, die wir auch wirklich erhalten haben vom API. Das ist die Schnittstelle der sozialen Medien. Das ist vielleicht nicht dasselbe für Pchemek. Vielen Dank, jetzt ist Alexandra wieder hier. Und Alexandra, sind Sie bereit? Wir haben ein wenig über die Mechanismen gesprochen und jetzt würde uns die Politik dahinter sehr interessieren. Und die Frage, die sich alle stellen, ist, was können wir hier tun? Das ist ja wirklich verrückt. Also was kann getan werden, ist die große Frage.
So hören, kannst du mir mal einen Daumen hoch geben, weil ich habe ja zwar einen besonders schönen Hintergrund, aber wie ihr seht, bin ich nicht in meinem Büro, sondern direkt neben dem Plenum. Also einen wunderschönen guten Abend an alle. Ich komme gerade aus dem Plenum, wo ich über die akademische Freiheit bzw. der Mangel derselben in den USA gesprochen habe. Und das hat ja sehr viel damit zu tun, was wir gerade gesehen haben, wenn die Leute, die das Internet so manipulieren, wie das gerade gezeigt worden ist, an der Macht sind, dann beschneiden sie die Meinungsfreiheit überall, in den Universitäten, in den Medien. Alles wird ersetzt durch ihre eigenen Leute, durch Desinformation. Und dann ist es eben schnell auch vorbei mit der Freiheit überhaupt. Du wolltest direkt zur Lösung, Max, dann mache ich das mal. Ich wollte vielleicht noch erstmal eine Sache sagen. Und zwar hat Jemek ja am Ende seiner Präsentation gesagt, naja, was wir eben nicht wissen, ist, wie groß ist eigentlich der Einfluss dieser von X auf die AfD? Das hat sich ja eigentlich nur um 1 bis 2% überhaupt verschoben. Und das sehe ich total anders. Ja, und ich glaube, jeder, wer diesen Bundestagswahlkampf miterlebt hat in Deutschland, sieht es auch anders. Was heißt es eigentlich, wenn migrationsfeindliche Parteien im Prinzip 60% eines X-Feeds ausmachen? Ja, wenn man da nur noch die AfD sieht, nur noch das BSW sieht und natürlich auch die CSU war übrigens auch vervierfacht im Gegensatz zur CDU, wem das nicht aufgefallen ist, und die Grünen und die SPD gar nicht mehr vorkommen, dann hat man eine kontinuierliche Migrationsdebatte, die keine Partei außer der AfD haben wollte, aber wir hatten sie die ganze Zeit. Und einer der Gründe ist, dass soziale Netzwerke eben genutzt werden, um die politische Agenda zu setzen. Das ist das, wo Journalistinnen und Journalisten gucken, was ist eigentlich gerade so los. Und deswegen, es geht nicht um den einzelnen Wähler, der auf X ist oder auf TikTok und dann automatisch eine andere Partei wählt. Das ist natürlich viel, viel zu vereinfacht gesehen und auch so ein bisschen naiv. Aber was eben passiert, ist das Agenda-Setting, dass Themen gesetzt werden, mit denen sich dann die Politik auseinandersetzt, mit denen sich dann die Medien auseinandersetzen. Und dann hat man eine langfristige Diskursverschiebung. Das passiert ja nicht von einem Tag auf den anderen, dass Leute einmal was sehen und dann komplett ihre Meinung ändern. Aber es gibt eine langfristige Diskursverschiebung und die kann man sehr, sehr eindeutig sehen. Und das kann man meines Erachtens auch sehr, sehr eindeutig messen. Ja, was kann man jetzt machen? Es wurde schon so ein bisschen angesprochen, es gibt den wunderbaren Digital Services Act in Europa, den ich in der letzten Legislaturperiode auch sehr aktiv mitverhandelt habe. Und ich freue mich halt auch sehr, dass er auch nochmal genannt worden ist, auch das genaue Wording von Artikel 34. Artikel 34 ist der Artikel zu den Risikobewertungen, die die großen Plattformen machen müssen, also die mit über 45 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in Europa, den wir hier bei Europe Calling auch schon mehrmals angesprochen und vorgestellt haben. Das ist sozusagen die Wunderwaffe. Da könnte nämlich die Kommission jetzt sagen, naja, also wenn es so aussieht, dass hier so beeinflusst wird, welche Meinung Menschen überhaupt sehen können, dann könnte man ja davon ausgehen, dass das ein systemisches Risiko ist für öffentlichen Diskurs und Wahlen. So steht es im Gesetz, ja. Wenn da ein systemisches Risiko da ist, die Frage ist natürlich, was genau ist ein systemisches Risiko? Aber ich würde sagen, wenn auf diese Art und Weise immer die gleichen Trends gesetzt werden, zum Beispiel, ja, immer die gleiche Meinung zu 60-70% das Gesamtbild beherrscht, dann gibt es natürlich ein System, was auch einen Einfluss hat auf die normalen Medien, ja, auf die Zeitungen, auf das Fernsehen, worüber da berichtet wird. Und so zieht sich das durch. Und das, finde ich, ist ein systemisches Risiko. Und dann kann die Kommission Maßnahmen dagegen ergreifen. Die heißen sogenannten abmildernden Maßnahmen. Im Prinzip sind es Auflagen. Und diese Auflagen könnten zum Beispiel sein, dass die Algorithmen geändert werden müssen. Ja? Wir haben gesehen, es gibt eigentlich, es wurde so eine Unterscheidung gemacht in diesen beiden Studien. Ein Teil wissen wir einfach nicht, woran es liegt. Ja? Da könnte man einfach sagen, hat vielleicht Elon Musk mal persönlich eingegriffen. Wissen wir nicht, kann man mit den bisherigen Datenzugängen nicht erforschen. Den würde ich einmal beiseite lassen. Ein Teil wurde mehrmals genannt, ist Engagement, Interaktion. Wie viel interagiert man eigentlich? Und da kann man auch wieder zwei Faktoren unterscheiden. Der zweite ist der, den Karin Kohn erklärt hat. Also es gibt eine künstliche Verstärkung von AfD-Inhalten über Bot-Accounts. Und da könnte man schon sagen, es muss einfach dafür gesorgt werden, dass es diese Bot-Accounts nicht in wesentlichen Ausmaßen auf vollkommen intransparente Weise gibt. Einfach, ja. Also das sind, wir reden über Plattformen jetzt X nicht, aber die anderen Plattformen machen Umsatz von 100 Milliarden im Jahr. Die können sich schon Cybersicherheitsteams leisten, die da was gegen tun. Ja, also wenn die NGOs und Universitäten finden, dann können das auch die Tech-Plattformen. Einfach, es muss regelmäßig dafür gesorgt werden, dass die Anzahl von Bots nicht einen bestimmten Anteil übersteigt. Also auf null kann man es nicht senken, weil es einfach technisch nicht so ganz einfach ist. Aber sowas wie Karin Kohn da vorgestellt hat, das ist einfach, kann man einfach verbieten, kann man einfach sagen, das darf nicht passieren, Punkt. Ja, das kann man unter dem DSA machen, kann man sagen, ist ein systemisches Risiko. Der andere Faktor ist eben das Engagement überhaupt, die Interaktion. Wir wissen, dass die Interaktion höher ist. Also das heißt also, die Tweets, die am meisten Interaktion kriegen, funktioniert auf allen sozialen Netzwerken, so außer Blue Sky, was am meisten Interaktion bekommt, wird hochgerankt und dann am stärksten ausgespielt. Am meisten Interaktion bekommt aber normalerweise alles, was negative Emotionen wie Angst und Wut auslöst, weil wir daraufhin sehr spontan und sehr direkt reagieren, ohne große rationale Barriere. Das ist breit erforscht als Phänomen. Und das sind im Prinzip Hass und Hetze und Lügen. Also jede Form von Desinformation verbreitet sich schneller Information, Hass und Hetze verbreitet sich schneller als Katzenbilder oder freundliche, konstruktive Botschaften in der Politik. Das heißt, man könnte auch sagen, dieses interaktionsbasierte Ranking als Kriterium, welche Posts besonders stark oder Tweets ausgespielt werden, das kann auch einfach abgeschafft werden. Ja, das braucht man nicht. Ihr habt ja gesehen, es gibt auch den For You-Feed, den Following-Feed, also wo man nur die Accounts sieht, denen man wirklich followt. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe das vorgeschlagen, schon weit vor der Bundestagswahl als Dringlichkeitsmaßnahme, um die Wahl zu schützen, ja, dass man nur noch diesen Feed benutzen kann. Dann sieht man trotzdem alles, was man will. Man kann alles suchen, was man will, aber man entscheidet es selber, ja, die Freiheit, sich selbst zu informieren. Und es ist nicht mehr Elon Musk, der es entscheidet. Es gibt aber auch jede Menge Möglichkeiten, andere Algorithmen zu machen. Es gibt ganz viel Forschung davon, wie man ein Feed so zusammenstellen kann, dass es erstens wirklich den Wünschen der Nutzerin oder des Nutzers entspricht, aber eben nicht auf Hass und Hetze oder Desinformation basiert, sondern dass man sich das selber aussuchen kann. Von welchen Zeitungen will man was sehen? Von welchen Politikern will man was sehen? Wie viel Politik will man überhaupt sehen? Will man nicht vielleicht lieber 70% Unterhaltung? Ja, das kann man alles machen. Und die Kommission könnte eben jetzt eine Untersuchung durchführen, das gerichtsfest feststellen, was zu dieser Verzerrung führt und dazu zum Beispiel, dass sich Desinformation schneller verbreitet als Information, Auflagen an die Plattform erteilen, dass sie das ändern müssen. Es könnte sich dann jede Plattform aussuchen, wie sie es anders gestalten will. Ja, da kann die Kommission nicht so eingreifen in einem Rechtsstaat, da gibt es eine unternehmerische Freiheit. Aber sie kann auf jeden Fall sagen, was nicht geht, weil es ein systemisches Risiko darstellt und den Weg bereit machen für ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Soll ich hier erstmal stoppen oder soll ich noch ein bisschen länger? Ich habe noch ein bisschen mehr Lösungsansätze, die so noch ein bisschen drüber hinausgehen, aber das kommt drauf an, wie du moderieren willst,
Max. Lass mal noch vielleicht, danke dir vielmals. So, I'm switching back to English, so we now all go into English, so that's easier.
So, jetzt wieder zurück ins Englische, sagt Max. Die eigentliche Frage hier, das ist eine Art Lösung, die wir herbeiführen sollten. Nämlich, könnten wir nicht die Plattform kopieren, X und so weiter, mit eigenen Algorithmen, ne, und das Ganze dann durch EU-Gelder stützen, diese ehrliche Informationsverbreitung. Also wie wäre es denn eigentlich mit einer europäischen Plattform, einer EU-Plattform? Das ist eine hervorragende Frage und das ist eigentlich auch die andere Lösung, die ich noch vorschlagen wollte. Wie man dahin gelangt, ist ein bisschen schwieriger. Es ist natürlich schwierig, das Ganze mit öffentlichen Geldern zu subsidieren. Denn, also das ist wirklich eine Menge Geld. Und diese Gelder zugesprochen zu bekommen, das ist schon eine schwierige Sache. Das ist heikel. Und ich bin auch da ein bisschen skeptisch geworden angesichts solcher öffentlichen Plattformen. Denn wir stellen immer wieder fest, dass Regierungen, die extrem Rechte rutschen, die machen ja genau das, was Elon Musk macht und sagt. Und die Unterscheidung zwischen den Plattformen und dem Staat, das ist gar nicht mehr so einfach. Italien und Ungarn, das ist ein gutes Beispiel, wie die mit ihren öffentlichen Sendern umgegangen sind. Also da wäre ich jetzt sehr skeptisch über eine einheitliche europäische öffentliche Plattform. Aber was man machen kann, es gibt zum Beispiel eine Initiative Free Our Feed. Diese Initiative ist aus der Zivilgesellschaft. Das sind Menschen, die sagen, wir nehmen die technischen Protokolle und die Technologie, auf der Blue Sky basiert. Das ist eine Alternative zu X. Durch algorithmischen Pluralismus, das heißt, man wählt den Algorithmus. Der wird einem nicht aufgezwungen durch die Plattformbetreiber. Aber Blue Sky ist immer noch von Venture-Kapitalisten kontrolliert. Also die Menschen, die das ins Leben gerufen haben, die sagen, die wollen eine Grundlage legen, die Technologie da reinstecken, die man nutzen kann zur Schaffung sozialer Netzwerke. Und dann hat man natürlich gewisse Bedingungen, man kann dann nicht die Nutzerdaten verwenden, man muss sehr transparent sein, welche Algorithmen benutzt werden. Und das kann sich irgendwie gekapert werden von irgendeinem Milliardär. Und dann kann man sich da anschließen, Startups oder andere, die vielleicht Kapital geben möchten und soziale Medien nutzen. Das könnten Klone werden durch X, TikTok und so weiter, aber vielleicht wird das auch was Besseres. Wir haben ja tolle Ideen, wir haben die Talente in Europa. Ist absolut möglich. Einer der Punkte ist aber, dass wir die Menschen mit viel Geld, die Investoren bewegen sollten, sie, dass sie auch nach Europa zurückkommen. Ne? Die Bedingungen werden schlechter in den USA und anderen Ländern. Daher geht es auch darum, mit wie viel Geld können wir denn diese sozialen Medien einrichten. Wir brauchen auch Werbemodelle. Was gefällt uns da im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz? Da gibt es jetzt halt viel um öffentliche Gelder auch, aber auch, ja, da heißt häufig, na, Werbung geht. Aber wir brauchen soziale Medien, die die Leute echt attraktiv finden. Das ist ja auch so, dass wir den Menschen das schmackhaft machen wollen. Die Werbung ist schon auch wichtig, muss aber auch korrekt durchgeführt werden und nicht so wie jetzt. Und es gibt sicherlich da noch Spielraum für Verbesserungen, wenn man denn die Gelder dazu auch bekommt. Auch hieran arbeiten wir, arbeite ich. Ich glaube, im Mai kann ich dann noch mehr sagen, wie das in Deutschland gestartet werden kann. Aber das das kann ich versichern, das läuft. Eine weitere Frage, das sagten viele, also hier Ukraine, die Cyberverteidigung und Kubono, ne? Also wer ist der Nutznießer davon? Das sieht schon sehr ausgeklügelt aus. Ganz viele Gedankengänge dazu. Wir haben Musk einmal und die BSW unterstützt, das BSW unterstützt das und so weiter. Aber Jemek, wenn man jetzt diese Frage stellt, da hattest du beschrieben, was man da machen kann, die Mechanismen. Aber warum passiert das eigentlich? Sie hat Da hat es ja schon was dazu gesagt.
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Hier gibt es also Bots, die dazu dienen, die Interaktion zu erhöhen. Und ich habe mich gefragt, wer macht das und warum? Vielleicht, weil sie wissen, dass das funktioniert. Vielleicht ist das die Antwort. Ich weiß es nicht. Also ist es eine ungewöhnliche Art und Weise, hier zu profitieren vom System. Wenn die Menschen davon profitieren, wenn es dafür keine Strafen gibt, dann tun sie das vielleicht. Aber um ehrlich zu sein, kenne ich die Gründe nicht. Karin, Sie kennen sich da sicherlich um einiges besser aus. Ich würde sagen, dass es hier zwei Dimensionen gibt. Also, wieso möchte man das beeinflussen? Nun, das geht von politischen Parteien aus, die mehr Sichtbarkeit haben möchten. Aber in unseren Studien haben wir gesehen, dass das hauptsächlich von Rechtsaußenparteien kommt. Wir sehen das in Frankreich. Chavalarias hat hier beispielsweise Studien durchgeführt, die zeigen, dass das ein Phänomen ist, das sich jetzt schon seit 10 Jahren entwickelt. Dasselbe gilt für Deutschland, schon fast seit 10 Jahren. Und dasselbe trifft auch auf Rumänien zu. Warum ist schwierig zu sagen? Wie ist ein bisschen leichter zu beantworten? Wenn man sich Frankreich anschaut, so wissen wir, dass es Informationsmanipulation aus Russland gab, aber auch aus Aserbaidschan. Und die hatten ein politisches Interesse, weil sich Frankreich mehr für Armenien positioniert hat. Da gab es ja einen Krieg. Und ob es da Verbindungen zwischen Aserbaidschan und Russland gibt, ist schwer zu sagen. Ich bin nicht vom Nachrichtendienst, deswegen ist es schwierig, diese Frage zu beantworten. Aber ja, dieses Phänomen beobachten wir jetzt wirklich auch auf X. Das kommt auch von den USA aus. Und hier sind noch mehr Analysen erforderlich. Und das Gesetz über digitale Dienste schaut sich ja die sozialen Medien einzeln an. Und das ist wichtig. Wir müssen uns den Modus operandi der verschiedenen sozialen Medien anschauen und wie diese zusammen oder in Verbindung stehen. Telegram, Facebook, TikTok, X. Alle müssen wir uns anschauen, weil manche Akteure hier versuchen, das System zu beeinflussen. Und das Gesetz über digitale Dienste zielt ja auch darauf ab, das zu vermeiden. Und in unserer X-Studie haben wir festgestellt, dass es Bots gibt, die auch Inhalte generieren mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und das ist verboten gemäß dem EU-KI-Gesetz. Und das ist seit Anfang Februar in Kraft getreten. Sanktionen wird es ab August geben. Hier können wir also auch das KI-Gesetz für uns nutzen. Und Kommissarin Vilkunen hat das auch in einer Rede erwähnt. Sie hat gesagt, dass das ebenfalls eine Möglichkeit sein könnte. Aber um nochmal auf das zurückzukommen, was Alexandra Gese gesagt hat, was die Einflussnahme angeht, so muss man sich auch Folgendes anschauen. Indem man die Bedeutung gewisser Themen künstlich aufbläst, seien es negative Kommentare über Migration beispielsweise, was damit bewirkt wird, ist, dass die Parteien hier wirklich die aktuellen Themen beeinflussen, die besprochen werden. Und alle anderen reagieren dann darauf. Und dann wird das zum Hauptthema, über das sich die PolitikerInnen unterhalten. Das nennt man Agenda-Setting. They don't care what we say, if it's pro or against. They want us to engage with this topic. Und Ziel ist hier wirklich, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, damit man nicht mehr über andere Themen spricht. Und dass eben das Schlüsselthema dann das meist besprochene Thema ist. Das ist das Ziel des Ganzen. Und dazu gibt es ja auch zahlreiche Studien. Darf ich dazu etwas sagen, Max? Genau, wir teilen Alexandra das Wort. Uns läuft langsam die Zeit aus. Ja, ist ein Riesenthema. Und meine Mutter hört dem Webinar meistens zu. Sie meinte, dass es eines der wichtigsten, aber auch schwierigsten Themen bisher gewesen ist. Und dasselbe gilt, oder so denken sicherlich auch viele Teilnehmende. Also es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns darüber unterhalten. Wir konzentrieren uns wirklich darauf bei Europe Calling, weil es wirklich von entscheidender Bedeutung ist, dass wir das alle verstehen und dass wir Politiken Druck ausüben, damit sich das ändert. Es wird also nicht das letzte Mal sein. Jetzt hat Alexandra Gese noch ein paar Minuten und dann kommen wir zum Schluss. Ja, unsere Forschungen zeigen, dass russische Akteure eine sehr aktive Rolle spielen. Es ist nicht immer einfach, das genau zuzuordnen. Deswegen wird das auch nicht immer von den Forschenden gesagt, aber es sind immer russische Akteure beteiligt auf diesen Plattformen. Das Problem ist, dass wir jetzt die russischen Akteure haben und die US-Rechtsaußen-Akteure und andere Akteure, die die europäische Demokratie destabilisieren möchten. Und die Akteure wissen wirklich, oder die aus Russland wissen, wie man das System beeinflussen kann. Aber die US-Akteure besitzen die Plattformen. Ich habe früher immer gesagt, okay, Facebook ist ein Businessmodell, das darauf abzielt, den Gewinn zu maximieren. Und gut, die unschöne Auswirkung ist, dass damit die Demokratie zerstört wird. Mit Musk ist es anders und ich glaube, dass auch Zuckerberg seine Meinung geändert hat oder von Präsident gezwungen wurde, seine Meinung zu ändern, das wissen wir nicht. Aber es gibt jetzt wirklich die Absicht, die europäische Demokratie zu bekämpfen, ausgehend von der US-Regierung und von den Tech-Oligarchen, die hier die Regierung unterstützen. Und die sozialen Medien sind wirklich das Mittel, um Regimewechsel in Europa zu fördern. Und das meinte auch J.D. Vance, als er in München war und nicht über die Verteidigung sprach. Er hat nicht darüber gesprochen, Europa zu verteidigen. Er hat nicht über die Verteidigung der Ukraine gesprochen. Und das liegt daran, dass sie möchten, dass autoritäre Akteure gewinnen. Und er hat das Gesetz über digitale Dienste angegriffen, als er sagte, dass es keine Meinungsfreiheit in Europa gibt. Da bereitet man sich darauf vor, das in den USA loszuwerden. Das ist die politische Absicht von russischen Akteuren und der US-Regierung, dass man da unsere Freiheit aus dem Weg räumt und dass man autoritäre Regimes unterstützt. Und das ist vielleicht auch nur meine Aussage. Wenn man sich aber anschaut, worauf sich die US-Verwaltung konzentriert, sie konzentrieren sich nicht nur auf Zölle. Es gab da eine offizielle Mitteilung von der US-Regierung, die besagt, dass alle digitale Steuern, dass alle Bußgelder und dass alle Einmischungen in die Meinungsfreiheit, und das bedeutet für die Amerikaner die Algorithmen, also dass jede Durchsetzung des Gesetzes über digitale Dienste als eine feindliche Handlung angesehen werden und dass sie darauf mit Zöllen reagieren werden. Also sie erpressen uns hier so ein bisschen. Es gibt hier also eine ganz klare politische Absicht. Und ich habe das Gefühl, dass die Europäische Kommission eingeschüchtert ist. Sie sagt nicht, okay, wir werden die Gesetze nicht durchsetzen, aber sie setzen sie zögerlich durch und tun sicherlich nicht alles, was sie können. Und ich habe Virkkunen seit November darüber geschrieben, weil wir wussten, dass Elon Musk die Algorithmen beeinflusst. Und sie hat nie geantwortet. Auch in offenen Ausschusssitzungen habe ich sie dreimal konfrontiert. Ich habe ihr Briefe übersendet. Ich habe Kollegen in Kenntnis gesetzt und sie sagte immer, ja, sie haben so interessante Ideen, aber sie tut nichts. Und das ist das Problem. Und Max, du hast es gesagt, wir müssen hier politischen Druck ausüben, um unsere Wahlen zu verteidigen und um unseren demokratischen Raum und um unsere Meinungsfreiheit zu schützen. Vielen Dank, Karin, Cemek und Alexandra. Vielen, vielen Dank. Das waren sehr wichtige 97 Minuten. Wir werden darauf zurückkommen. Wir werden auch Sie wieder einladen und wir werden auch die Autoren der anderen Studien einladen. Es wurden viele Fragen gestellt. Zu diesem Thema haben wir bereits ein paar Webinare organisiert und werden noch mehr davon organisieren, um Druck auszuüben. Und Alexandra, Sie sprachen auch über die USA. Und wir haben gesehen, dass Columbia University nun den Forderungen oder die Forderungen der Trump-Administration gerecht wird. Also hier muss man sich auch überlegen, wie hier die wissenschaftliche Gemeinschaft reagieren wird. Und nun komme ich vielleicht noch zu meinem letzten Punkt. Sie möchten uns ja auch spalten. Mithilfe dieses Narrativs der Meinungsfreiheit spalten sie uns. Denn das kommt ja bei vielen Menschen an, wenn man ihnen sagt, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Und dann könnte man meinen, dass die EU hier etwas Schlechtes tut. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Tech-Oligarchen führen hier die Zensur durch, nicht die Europäische Union. Also wir müssen uns immer daran erinnern, was sie hier versuchen, und zwar uns zu spalten, damit sie uns hier steuern können. Bitte, Cemek.
One way to kind of get away from this potential criticism of censorship.
Wichtig ist, dass sich auch auf den Transparenzteil des DSA zu konzentrieren. Und dadurch ist es für sie dann umso schwieriger, unsere Nutzung des Gesetzes zu kritisieren. Denn wenn wir es nur nutzen, um mehr Transparenz zu schaffen, ja, wie kann das Zensur bedeuten? Sie haben es gesagt, die Amerikaner möchten nicht, dass wir das Gesetz über digitale Dienste anwenden, weil es anscheinend nicht im Einklang mit der Meinungsfreiheit ist. Zuckerberg hat darüber gesprochen und ich glaube nicht, dass er sich auf Transparenz bezogen hat. Vielleicht hat er sich eher auf den Teil in Bezug auf die Einmischung bezogen. Es ergibt ja keinen Sinn, denn Transparenz ist ja das Gegenteil von Zensur. Und in der EU müssen wir sicherstellen, dass unsere BürgerInnen wissen, was dieses Gesetz ist und dass es dazu dient, die Transparenz zu verbessern. Und darauf sollten wir uns konzentrieren. So kann man es ja leicht verkaufen. Denn wenn es um die Einmischung geht, ja, da bräuchten wir vielleicht eine allgemeinere Unterstützung, um die Spaltung hier auch zu vermeiden. Vielen Dank, dabei belassen wir es. Ich wünsche allen einen wunderschönen Abend. Wir werden die Aufnahme erhalten
Bitte sprechen Sie auch über das, was Sie hier gehört haben. Wir melden uns bald wieder mit weiteren Themen. Ich danke auch den DolmetscherInnen für die fantastische Arbeit und wir sehen uns nächstes Mal hier bei Europe Calling. Auf Wiedersehen.